Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 2 bis 5. Ich lese von Vers 1 an. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wenn wir die Betrachtung des 2. Korintherbriefes fortsetzen, dann handelt es sich heute nicht um einen typischen Adventstext, wie zum Beispiel das Wort aus dem Propheten Sacharja: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dennoch hat unser Predigttext einen klaren Bezug zum Kommen unseres Herrn, speziell am Ende der Zeit. Denn damit ist unsere Vollendung und der Empfang unseres neuen himmlischen Leibes verbunden. Darum war es uns am vergangenen Sonntag in Kapitel 5, Vers 1 zu tun, wo bildlich gesprochen vom Abbruch unseres irdischen Zeltes die Rede ist und dem neuen Bau von himmlischer Art. Auf diesen neuen Bau, diesen neuen Leib in der Vollendung, werden hier in diesem Abschnitt unsere Blicke gelenkt. So wichtig es ist, dass wir die Pflege der Gesundheit hinsichtlich unseres Leibes nicht vernachlässigen, und wir sind ja alle dankbar, wenn der Herr uns immer wieder hilft in unseren körperlichen Nöten und Schwachheiten, dürfen wir von Herzen dafür dankbar sein. So wichtig das ist, unsere Gesundheit, so ist doch die Erhaltung unseres irdischen Leibes für Kinder Gottes nicht das Entscheidende. Unsere geistliche Gesundheit sollte uns wichtiger sein als unser leibliches Wohlbefinden. Daran müssen wir besonders denken, die wir in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg so viel irdischen Wohlstand genossen haben. Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht mehr nach der Instandsetzung, nach der Renovierung der alten Hütte als nach dem neuen himmlischen Bau sehnen. Besonders in dem Abschnitt von Kapitel 4, 7 bis Kapitel 5, 10, hier im 2. Korintherbrief fällt uns auf, wie das Leben des Apostels Paulus geprägt war von dem Gedanken an die Ewigkeit. Er hätte mit einstimmen können in den Liedvers: Dass mir werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Nun, dabei wäre es sicherlich ungerecht, absolut ungerecht, ihm vorzuwerfen, er habe die menschlichen Bedürfnisse für unsere irdische Existenz aus den Augen verloren. Es ist ja nun mal ein Vorwurf, der immer wieder von den Gegnern des christlichen Glaubens erhoben wurde. Ihr Christen, beschäftigt euch mehr mit dem Himmel, statt euch um die irdischen Nöte der Menschen zu kümmern. Die Geschichte lehrt, dass dieser Vorwurf völlig unberechtigt ist. Wie viele soziale Werke sind entstanden aus dem Glauben an Jesus Christus? Denke nur an dieses große Werk Bethel entstanden durch Bodelschwing. Aber viele, viele andere Werke im Laufe der Geschichte sind entstanden durch den Einsatz solcher, die wussten, das Entscheidende ist der Himmel und nicht die Erde. Doch haben sie sich gekümmert, intensiv gekümmert um die irdischen Nöte der Menschen. Also ein völlig unberechtigter Vorwurf, den man der Christenheit hier immer wieder macht. Ganz abgesehen von all dem Guten, was im persönlichen Bereich von Christen getan wurde, um die Not anderer zu lindern. Gute Werke, ob im größeren oder im kleineren Umfang, gehören zum Leben wahrer Christen wie selbstverständlich dazu. Ohne dass sie daraus eine Gerechtigkeit vor Gott machen. Es ist eine Frucht der Liebe Jesu, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Nichts, worauf wir selbst stolz sein könnten, sondern etwas, was uns aus Gnaden geschenkt ist durch den Glauben an Christus und was wir weitergeben dürfen in der Liebe Jesu. Als Gläubige haben wir aber erkannt, wie flüchtig die Zeit unseres irdischen Daseins ist und wie viel Kummer und Mühsal damit verbunden ist. Wer kann es uns übel nehmen, dass wir uns auf die ewige Herrlichkeit freuen, in der das alles für immer ein Ende haben wird und wir eine neue Existenz erhalten, wozu auch der neue Leib gehört. Unser jetziger irdischer Leib bereitet uns doch mancherlei Schwierigkeiten. Wir seufzen, so heißt es hier, so schreibt Paulus. Wir sind beschwert. Und wir haben bereits im Zusammenhang mit der Betrachtung von Vers 1 darauf hingewiesen, dass der biologische Sterbensprozess uns von Anfang unseres Lebens bis zum endgültigen Abscheiden von dieser Erde begleitet. Und im Alter macht sich dieser Prozess natürlich besonders bemerkbar. Und nun fügt der Apostel Paulus hier der Tatsache des Sterbens und der leiblichen Auferstehung von den Toten noch einen Gedanken hinzu. Die leibliche Auferstehung ist eine ganz große Sache, zumal sie ihren Grund in der leiblichen Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus hat. Und doch gibt es etwas, was Paulus im Blick auf den Empfang eines neuen Leibes vorziehen würde. Und davon spricht er hier in den Versen 2 und 4. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, in diesem irdischen Leib, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wir folgen der Auslegung der Wuppertaler Studienbibel, wenn wir den dritten Vers zunächst übergehen. Auf diesen dritten Vers werden wir dann zum Schluss zurückkommen, zu sprechen kommen. Was ist gemeint, wenn es hier heißt, nicht entkleidet, sondern überkleidet werden? Und dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Nun, Paulus spricht hier von der sogenannten Entrückung der Gläubigen, wobei sie den leiblichen Tod nicht erleiden müssen, also nicht entkleidet werden, sondern, sofern der Herr noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt, ihr irdischer Leib in einen himmlischen Leib verwandelt wird. In einem Nu, so heißt es. In einem Atom, so könnte man auch weitergeben. Wir lesen davon im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Die Verse 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Das war übrigens für die Thessalonicher zum Teil ein Problem. Was ist mit denen, die jetzt bereits heimgegangen sind? Ja? Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, nennt Paulus dieses wunderbare Geschehen der Entrückung der Gemeinde Jesu ein Geheimnis. 1. Korinther, Kapitel 15, ich lese von Vers 51 an. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, sofern wir die Parousie, die Ankunft, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus erleben werden. Wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und werden verwandelt werden. Denn das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Nun, es ist traurig, dass dieses Geheimnis der Entrückung in der Gemeinde Jesu häufig mehr Gegenstand der Auseinandersetzung hinsichtlich des Zeitpunktes der Entrückung ist, als dass man sich über dieses Geschehen an sich freut und staunt. Es gibt ja da unterschiedliche Sichten. Wann wird die Entrückung stattfinden, zu welchem Zeitpunkt? Und diese Auseinandersetzungen sind nicht immer oder werden nicht immer glücklich geführt. Darüber geht verloren die Freude an der Entrückung selbst, an diesem wunderbaren Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, dass diejenigen, die die Wiederkunft Jesu noch erleben werden, verwandelt werden in einem Augenblick, überkleidet werden mit einem neuen Leib. Das ist also das Geheimnis der Entrückung. Darüber kann man sich nur freuen und darüber kann man nur staunen. Auf jeden Fall sehnte sich Paulus danach, an diesem Geschehen teilzuhaben und das Todestal nicht durchschreiten zu müssen. Und wer weiß, ob nicht einige unter uns sind, die angesichts der nahen Wiederkunft unseres Herrn diese wunderbare Verwandlung erleben werden. Das halte ich durchaus für möglich. Wir haben Grund zu der Annahme, angesichts des prophetischen Wortes, dessen, was die Bibel sagt, das steht immer an oberster Stelle, des prophetischen Wortes, und eben auch der Entwicklung und Entwicklungen in unserer Zeit, die wir beobachten, dass das Kommen des Herrn sehr, sehr nahe ist. Dass das Kommen des Herrn sehr, sehr nahe ist. Wir sehen, dass unser Text, mit dem wir uns heute am ersten Advent befassen und bei dem es um den Empfang eines himmlischen Geistleibes geht, durchaus etwas zu tun hat mit dem Kommen unseres Herrn Jesus zu unserer Vollendung. wenn unser Herr wiederkommt, werden wir entweder als bereits Entschlafene, das heißt also als bereits Verstorbene, an der leiblichen Auferstehung von den Toten teilhaben oder aber bei Lebzeiten dem Herrn entgegengerückt werden. Überkleidet werden mit dem neuen Leib, wie wir es gehört haben aus dem 1. Thessalonicher Brief und auch hier aus dem 1. Korinther Brief, Kapitel 15. Und nun wenden wir uns dem dritten Vers zu und ich muss gestehen, dass mir dieser Vers ziemliche Probleme bereitet hat. Da heißt es hier nach der Luther-Übersetzung, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Im Allgemeinen wird dieser Vers ebenfalls auf den Empfang des neuen Leibes bei der Entrückung bezogen. Müssten wir erst sterben, um dann bei der Auferstehung unseren neuen himmlischen Leib zu erhalten, so würden wir ja in der Zwischenzeit ohne Leib in einem Zustand der Nacktheit erfunden werden. Das wäre, abgesehen vom Sterben, das uns erspart bliebe, ein zusätzlicher Grund, das Überkleidetwerden bei der Wiederkunft Christi zu ersehnen. Also so wird es im Allgemeinen verstanden. Ja. Es gibt eine Zwischenzeit, wenn jemand gestorben ist, ein gläubiger Mensch gestorben ist, dann hat er ja noch nicht den Auferstehungsleib. Also gibt es da eine Zwischenzeit, wie Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wie dieser Zwischenzustand aussieht, letztlich wissen wir das nicht, aber das allgemeine Verständnis von Vers 3 ist, dass man in dieser Zeit keinen Auferstehungsleib hat und deshalb nackt erfunden wird. Das ist wäre dann die Bedeutung von nackt. Damit das nicht geschieht, wünscht der Apostel Paulus sich die Überkleidung bei der Parousie, bei der Entrückung, bei der Wiederkunft Jesu. Das ist also das allgemeine Verständnis von Vers 3, dass es sich eben auch bezieht hier, was der Apostel Paulus in Vers 3 sagt, auf die Zukunft, auf den Empfang des neuen Leibes, damit wir nicht diesen Zustand der Nacktheit, diesen Zustand ohne einen neuen Leib erleben müssen. Aber gegen dieses Verständnis des Verses spricht zweierlei. Wenn wir bedenken, dass nackt erfunden werden, von dem Paulus hier spricht, falls wir nicht an der Wiederkunft Jesu teilhaben, ein durchaus schmachvoller Zustand wäre. Im Altertum wurden Verurteilte entkleidet. Wie würde dann diese Aussage zu Philipper 1,23 passen? Wo Paulus sich so äußert, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Das wäre ja dann doch ein schmachvoller Zustand, der Nacktheit, ohne den neuen Leib. Aber es ist auch eine total positive Aussage, die Paulus hier macht. Er freut sich darüber, wenn er hier stirbt, dann ist er sofort bei Christus, wie das auch immer aussehen mag. Ohne den Auferstehungsleib, aber er freut sich darauf, auf dieses Ereignis. Das Nacktsein aber ist ein negativer Begriff, ein schmachvoller Begriff. Und deshalb passt es nicht zu diesem allgemeinen Verständnis, worüber wir gerade gesprochen haben. Paulus sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Christus, obwohl er den neuen Leib ja erst bei der Auferstehung erhalten würde. Also in der Zwischenzeit nackt ohne Leib wäre, wie auch immer der jetzige Zustand der bereits verstorbenen Gläubigen sein mag, es ist auf jeden Fall kein schmachvoller Zustand in dem Sinne, wie man es hier versteht. Nackt befunden. Kein schmachvoller Zustand. weil sie noch nicht den Auferstehungsleib besitzen. Das ist also das erste Argument, das gegen die allgemeine Sicht dieses Verses 3 spricht, das allgemeine Verständnis. Das zweite Argument ist vielleicht noch stärker, darauf weist Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel hin, dass die Übersetzung, weil wir dann, wie es hier heißt nach Luther, weil wir dann bekleidet werden und nicht nackt gefunden werden, oder da ja, nicht mit dem griechischen Grundtext übereinstimmt. Vielmehr gebraucht Paulus diesen Ausdruck auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Epheserbrief. Im Sinne von, wenn wirklich, besonders halt die Stelle im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 4 erwähnt, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, Galater, Kapitel 3, Vers 4, übrigens eines der schönsten Kapitel in der ganzen Bibel, Galater, Kapitel 3. Geht es um die Glaubensgerechtigkeit. Wir wissen um das Problem bei den Galatern. Sie hatten sich entfernt von der Grundlage ihres Glaubens, allein aus Gnaden, allein durch das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat, und wollten dem noch etwas hinzufügen, Beschneidung und die Beobachtung bestimmter Speisevorschriften oder was es auch gewesen sein mag, zu ihrer ewigen Errettung. Und dagegen geht Paulus mit aller Strenge vor. Im Galaterbrief findet er am Anfang keine schönen Worte für die Christen dort. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als er gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist, den Heiligen Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles, jetzt kommt es, habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Wenn es denn vergeblich war, und das ist derselbe Ausdruck, den Paulus hier auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 3 gebraucht. Wenn es denn Werner de Boer übersetzt diesen Vers folgendermaßen: Wenn wir wirklich als solche, die sich angezogen haben, nicht nackt erfunden werden. Wenn wir wirklich, das ist also der Ausdruck, wie auch in Galater Kapitel 3, Vers 4. Paulus kann sich das nicht vorstellen, dass die Korinther, die in mancher Beziehung so verkehrt dachten und handelten, vor Gott nackt dastünden, also beschämt würden. Sie hatten doch Christus angezogen, wie Paulus auch in Galater Kapitel 3, 26 und 27 schreibt. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ich war deshalb dieser Aussage hier in Kapitel 3, wenn es denn vergeblich ist, kann es denn wirklich vergeblich sein? Das meint Paulus. Er kann es sich nicht vorstellen, dass die Arbeit unter den Galatern vergeblich gewesen sei. Dass sie vergeblich zum Glauben gekommen sei. Dass sie vergeblich die Botschaft vom Kreuz empfangen hatten. Das kann er sich nicht vorstellen. Sie hatten Christus angezogen, als sie zum Glauben kamen. Sie waren überkleidet worden mit der Gerechtigkeit Christi. Das ist das Entscheidende. Und genau dasselbe empfindet er im Blick auf die Korinther, die ihm ja manche geistliche Not bereiteten. Persönliche Nöte, aber auch im geistlichen Bereich. Manche Probleme hatten, manche Irrwege gingen inzwischen. Er kann sich das nicht vorstellen, dass das alles vergeblich gewesen sein sollte, dass sie zum Glauben an Christus gekommen waren, dass sie Christus angezogen hatten. Also bezieht sich dieser Vers 3 nicht auf die zukünftige Überkleidung mit dem neuen Leib, sondern auf ihre Bekehrung. Da waren sie überkleidet worden mit der Gerechtigkeit Christi. Und das war die Grundvoraussetzung dafür, dass sie einmal entweder nach dem Tode, bei der Auferstehung der Gläubigen oder bei der Entrückung den neuen Leib empfangen würden. Ich hoffe, dass wir einigermaßen folgen konnten, dass ich es einigermaßen erklären konnte, was hier mit Vers 3 nicht gemeint ist, beziehungsweise was damit gemeint ist. Es bezieht sich, um es noch einmal zusammenzufassen, es bezieht sich nicht über das zukünftige Bekleidetwerden, wovon Paulus hier spricht in Vers 2 und Vers 4, sondern auf das Überkleidetwordensein bei ihrer Bekehrung. Und das konnte ja nicht vergeblich gewesen sein. Das meint Paulus mit diesem Ausdruck, wenn wirklich. Es konnte nicht vergeblich gewesen sein. Und von daher war er getrost, dass die Korinther auch einmal einen neuen Leib bei der Wiederkunft Jesu erhalten würden, einen Geistleib. Aufgrund seiner ersten Ankunft in dieser Welt haben wir das neue Kleid der Gerechtigkeit durch Jesu Blut und Leben empfangen. Und durch das zweite Kommen Jesu kommen wir zur Vollendung, denn Gottes Kindern geht niemals die Zukunft verloren. Wir kommen ans Ziel ewiger Herrlichkeit, wenn wir gegründet sind in der Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus. Es gab eine Zeit, in der die Frage unter den Gläubigen sehr beliebt war, der Jesus kommt wieder, so hieß es, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Und ich erinnere mich daran, dass es damals ein Faltblatt gab, in dem 10 Punkte, wir brauchen beide Hände, ja, 10 Punkte als Vorbereitung der Gläubigen aufgelistet wurden, um für das Kommen Jesu bereit zu sein. Das heißt also, damit du vorbereitet bist und bereit bist, wenn der Herr wiederkommt, musst du diese 10 Punkte berücksichtigen und sie auch erfüllen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie diese Punkte gelautet haben, das weiß ich nicht, aber sie wurden als eine Voraussetzung angesehen, um bereit zu sein, den Herrn bei der Wiederkunft zu empfangen. Eine schreckliche Irrlehre, ihr Lieben. Eine ganz, ganz schreckliche Irrlehre. Wie haben wir es gesungen? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Was ist unsere Antwort darauf? Wie soll ich dich empfangen? Nur als solcher, der diese 10 Punkte beobachtet hat, ja? Wie soll ich dich empfangen? Dazu die Antwort aus dem Philipperbrief. Kapitel 3. Vers 9. Und in Christus erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Das ist unsere Antwort auf die Frage, wann bin ich denn eigentlich bereit, den Herrn zu empfangen? Nun, wenn ich in der Gerechtigkeit Christi erfunden werde an jenem Tag, wenn ich in ihm gegründet bin, wenn ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit vor Gott geltend machen will, durch das, was ich tue, und dieser Geist, dieser Geist des Gesetzes, der macht sich auch immer wieder breit, nicht nur unter denen, klar, die es nicht anders wissen können, das sind diejenigen, die gar nicht gläubig sind. Sie handeln immer nach diesem Motto, wenn du etwas Besonderes tust, gute Werke tust, dann kommst du auch in den Himmel. Ja? Nein, dieser Geist macht sich auch immer wieder bereit in der Gemeinde Jesu, indem man viel mehr betont, was wir zu tun haben in der Nachfolge Jesu, als das, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat. Und durch das, was er uns geschenkt hat, in seinem Sohn, sind wir zu aller Zeit bereit. Spitzen wir die ganze Geschichte mal zu, in dem Augenblick, wo du irgendwie durch irgendeine Sünde zu Fall kommst. Der Herr kommt wieder in demselben Augenblick. Bist du bereit? Natürlich bist du bereit, wenn du die Gerechtigkeit Christi hast, wenn du mit ihm bekleidet worden bist, dann bist du immer bereit, auch da, wo es nicht so läuft, wie es laufen sollte eigentlich. Ja? Das ist unsere Antwort auf die Frage, wie soll ich dich empfangen? Das ist eine Antwort, die von der Gnade herkommt und nicht vom Gesetz, von den guten Werken. Oder sagen wir besser, gute Werke sind ja Werke, die aus der Gnade herausfließen. Sagen wir Gesetzeswerke, das ist eigentlich damit gemeint. Ja? Werke, die wir tun, um vor Gott gerecht zu werden, um dann bereit zu sein für das Kommen des Herrn. Das ist typisch für Gesetzeswerke. Wir haben ein wunderbares Wort in dem Propheten Jesaja, Kapitel 61. Darauf kommt es an, dass wir mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist unsere Freude. Und dadurch sind wir bereit für das Kommen des Herrn, zu aller Zeit. In jedem Augenblick, in diesem Augenblick, morgen, übermorgen, bis er kommt. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Was hat er denn ausgezogen? Die Kleider unserer eigenen Gerechtigkeit. Ja? Unsere Gerechtigkeit, so sagt er hier auch. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges, wie ein unflätiges Kleid. Alles, was du vor Gott geltend machen willst, was du tust, was du getan hast oder noch tun willst, ist wie ein schmutziges Kleid. Da müsste Gott dich allerdings abweisen. Aber kommst du als Sünder, denn Gott wohnt nur unter Sündern, nicht unter Gerechten. Ich meine, wie Luther sagt, Gerechte, die gibt es im Himmel, ja? Der Erfahrung nach Gerechte. Wir haben unsere Gerechtigkeit im Glauben. Als Sünder glauben wir, dass die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet worden ist durch sein Blut und sein Leben und wir somit vor ihm bestehen können und uns freuen dürfen auf sein Kommen. Lass mich das noch ganz kurz ergänzen, weil das eben das Thema ist, das mich immer wieder erfüllt, jeden Tag aufs Neue. Denken wir an den verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15. Ich meine jetzt den ersten Sohn, der zweite Sohn war auch verloren. Ich war, wenn es eine Steigerung gäbe, dann würde man sagen, der zweite Sohn, dieser selbstgerechte Sohn, war noch verlorener als der erste. Ja? Aber denken wir an den ersten, der dann schließlich bei den Schweinen gelandet ist. Er machte sich auf den Weg zum Vater. Und er hatte sich auch schon ein paar Worte zurechtgelegt, was er dem Vater sagen wollte. Ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Er wollte gar nicht mehr als Sohn anerkannt sein. Er wollte in Zukunft, wenn es möglich wäre, als Knecht auf dem Hof seines Vaters arbeiten. Gott hatte ihn wirklich in die Mangel genommen. Aber bevor er zum Vater kommt, was tut er dann? Er geht in ein Geschäft und kauft sich einen wunderschönen Anzug. Ja, hat er das gemacht? Hat sich noch mit einem schönen Parfüm oder Öl, einen schönen Duft angeeignet und dann konnte er doch, war er doch passend für den Vater. Nein, er kam in seiner alten Kleidung und die stank von den Schweinen. Und die Schweine, die er gehütet hatte, das waren unreine Tiere nach dem Verständnis der Juden. Und das war Gottes Gesetz. Der stank nach dem Schweinestall. Und so nahm ihn der Vater und nicht anders. Ne? So ist das. Da wurde er dann ganz neu eingekleidet. Da wurden ihm die alten Kleider, beim Vater wurden ihm die alten Kleider ausgezogen und da wurde er überkleidet mit einem ganz wunderbaren Kleid. Und so ist es auch bei uns. Wir kommen so, wie wir sind. Und da ist unsere Gerechtigkeit vor Gott ein unflätiges, stinkendes Kleid. Damit kann Gott überhaupt nichts anfangen. Aber komm so, nicht anders. Versuch nicht erst, dir selbst in irgendeiner Weise ein besseres Outfit zu verpassen, sondern komm so, wie du bist. Und so bekommst du das neue Kleid seiner Gerechtigkeit. Und dein ganzes Leben hindurch hast du nichts anderes zu rühmen als seine Gerechtigkeit und darfst dich freuen, dass das ausreicht, um vorbereitet zu sein auf das Kommen des Herrn. Wir kommen zum Schluss. Wie traurig ist es doch, dass in dem Land, in dem unser Herr geboren worden ist, in diesen Tagen Krieg herrscht, verbunden mit Tod, Angst und Tränen. Mag doch noch manchem in dieser Trübsal das Herz für die Herrlichkeit der Gnade Jesu und die zukünftige Herrlichkeit einer neuen Welt der Gerechtigkeit und des Friedens in der himmlischen Leiblichkeit geöffnet werden. Das gilt nicht nur für die Menschen in Israel, sondern das gilt auch für die Palästinenser. Das ist nicht der Friede, wonach die Menschheit im Augenblick Ausschau hält. Ganz gewiss nicht. Die Welt trinkt zurzeit in vollen Zügen aus dem babylonischen Taumelkelch. Sie ist berauscht von der Vorstellung eines globalen Friedens, bei dem es keine absolute Wahrheit gibt. Davon ist sie berauscht. Man wünscht sich den Frieden. Und auch Israel wird irgendwann, das ist meine persönliche Meinung, klein beigeben müssen, um nicht ganz isoliert dazustehen. Sie sind ja gottlos, genauso wie die Palästinenser auch. Ihnen hängt die Decke noch vor den Augen. Ihnen muss noch das Herz geöffnet werden für den Messias. Jetzt verlassen sie sich noch auf ihre Atombomben und wie das ist, ne, wenn man sich auf Menschen verlässt und ihre Fähigkeiten, das wissen wir aus der jüngsten Vergangenheit jetzt, wo das schreckliche Massaker geschehen ist. Verflucht ist der, der sein Vertrauen auf menschliche Fähigkeiten und menschliche Kraft setzt. Das ist es, was die Welt ersehnt. Frieden auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten des Evangeliums, auf Kosten festgesetzter Wertmaßstäbe auch, die wir haben in der Heiligen Schrift und nirgendwo anders. Man ist berauscht von diesem Gedanken und dieser Friede wird kommen, ihr Lieben. Er wird kommen. Unter antichristlichem Vorzeichen wird er kommen. Und dann wird das geschehen, was Paulus im 1. Thessalonicher Brief schreibt. Wenn sie sagen werden, Friede, Friede, es besteht keine Gefahr, dann wird sie der Schmerz überfallen. Dann wird sie das Verderben überfallen, wie der Schmerz eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Sie werden das bekommen, ne, was sie haben wollen. Einen falschen Frieden, einen Scheinfrieden. Das ist nicht das, worauf wir warten als Kinder Gottes, worüber wir uns freuen im Blick auf die Zukunft, wozu der Herr uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Er ist nämlich das Unterpfand zukünftiger Herrlichkeit, wie Paulus hier schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 5, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gott hat einen Heilsplan und diesen Heilsplan wird er durch seine Gnade in Erfüllung bringen. Welch eine Herrlichkeit wartet doch auf uns, ihr Lieben, die wir uns nach dem Kommen unseres Herrn Jesus sehnen bei dem unser irdischer Leib in den himmlischen Herrlichkeitsleib verwandelt werden wird. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir haben es wirklich gut bei dir. Brauchen keine eigenen Vorzüge, keine Verdienste unsererseits vorzubringen, um vorbereitet zu sein auf dein Kommen in Macht und Herrlichkeit, wo wir einen neuen Leib empfangen werden und dich schauen dürfen, wie du bist. Wir dürfen so, wie wir sind, als in deine Gerechtigkeit gekleidet, kommen und uns freuen darüber, dass du kommen wirst, Herr Jesus, dass wir dir einmal begegnen werden. Ich möchte jeden Einzelnen von uns dazu segnen und uns durch deinen Heiligen Geist diese große Freude ins Herz geben an deinem Kommen. Amen.